Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind die Themen für heute. Adieu Kirche. Nach wie vor kehren immer mehr Menschen den beiden großen Kirchen den Rücken zu. Der Abwärtstrend hält seit Jahren an. Der SWR hat nun in einer Umfrage Kirchenaustrittsgründe untersucht. Segen und Segnen mit und ohne Religion. Vor allem in Krisenzeiten ist das Bedürfnis bei Menschen nach Zuspruch und Zuwendung groß. So bietet jetzt unter anderem die evangelische Kirche in Servicestellen Segen an. Das Ritual ist gefragt, auch wenn es nicht von den Kirchen kommt. Und ohne Musik kein Jam. Alevitische Gottesdienste in einem Jamhaus werden von Balama-Klängen begleitet. Sakrale Musik auf der Langhalslaute ist wesentlicher Bestandteil der alevitischen Zeremonie. Im vergangenen Jahr ist in Deutschland der Anteil der Kirchenmitglieder erstmals unter die 50%-Marke der Gesamtbevölkerung gefallen. Laut Experten ein historischer Tiefpunkt. Sehr viele Menschen haben in den letzten Jahren den beiden großen Kirchen den Rücken zugedreht und sind zum Amtsgericht oder Standesamt gegangen und aus der Kirche ausgetreten. Die Kollegen vom Südwestrundfunk haben nachgefragt, warum sich Menschen zu diesem Schritt entschieden haben. Ist es das Geld oder fehlt der Glaube? Susanne Babila berichtet vom Ergebnis der Umfrage.
Martin Böttcher ist 42 Jahre alt, berufstätig, lebt in Mainz und ist aus der katholischen Kirche ausgetreten. Noch auf dem Standesamt erhielt er einen Zugang zur SWR-Umfrage. Er habe seit langem auf eine Wende im Umgang mit den Missbrauchsopfern gehofft, sagt Böttcher. Doch hier sei er besonders enttäuscht worden.
Ich habe immer mehr ein Problem mit der Amtskirche, wie die mit bestimmten Dingen umgeht. Und da ist die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals, dass man einfach hergeht und probiert, Dinge unter den Tisch zu kehren, das widerstrebt mir.
Der Umgang der Kirchen mit den Missbrauchsfällen war für 83% der Teilnehmenden ein Hauptgrund für ihren Austritt. Darunter seien auch immer mehr Gläubige, erklärt Gerd Pickel, Professor für Religions- und Kirchensoziologie an der Universität Leipzig. Er hat die SWR-Datenanalyse zu Kirchenaustritten wissenschaftlich begleitet.
Es sind jetzt auch Religiöse, die austreten. Das muss eigentlich einer katholischen Kirche in enormer Weise Sorgen machen. Oder was man jetzt ja auch immer wieder mitbekommt, diese Blockadehaltung aus Rom, der auch einige Bischöfe reagieren, das ist etwas, was ihnen wahrscheinlich schlicht und ergreifend ihre Gläubigen auf Dauer vertreiben wird. Das kann man zu dem, was wir jetzt hier in der Umfrage haben, auf jeden Fall herausstellen.
Herausgestellt hat sich auch, dass fast 9 von 10 Befragten angaben, es sei ihnen wichtig, die Institution Kirche nicht länger finanziell zu unterstützen. Darunter auch Ralf Engelberger. Der 60-Jährige ist vor 2 Monaten aus der evangelischen Kirche ausgetreten.
Ich spende relativ viel für verschiedene Institutionen und denke, dass ich das jetzt auch noch mal ein bisschen nach oben ziehen kann, wenn ich jetzt das Geld von der Kirchensteuer wieder spare, werde ich das ein bisschen verstärken. Aber dass ich es jetzt wegen der Kirchensteuer gemacht hätte, nein.
Er habe keine Angst vor der Hölle, sondern Angst vor der Zukunft für seine Kinder und Enkel. Darauf gebe ihm die Kirche keine Antworten, so der 60-Jährige. Die Freiburger Studentin Susanne Wolf stammt aus einer katholischen Familie und war als Jugendliche Ministrantin. Heute, mit 29 Jahren, fühlt sie sich ihrer Kirche gerade als Frau nicht mehr verbunden und ist ausgetreten.
Ich fühle mich einfach so in der Kirche, wie es jetzt gerade ist, nicht repräsentiert und also auch nicht wirklich wahrgenommen, weil einfach die Hälfte der Gesellschaft ungefähr aus Frauen besteht. Und das ist halt so nicht ersichtlich in der Kirche und sollte da auch einen moderneren Zeitgeist haben.
2/3 der über 860 Befragten teilen diese Meinung und nennen die fehlende Gleichstellung in der Kirche als weiteren wichtigen Grund für ihren Austritt. Die Hälfte von ihnen haben einen Hochschulabschluss und waren beim Austritt durchschnittlich 31 Jahre alt. Professor Gerd Pickel.
Wenn eben 85-90% der Bevölkerung mittlerweile umgehen können mit Gleichstellung, mit Frauenfragen, mit allem Möglichen und Feminismus, dann muss es eben auch die Kirche und nicht irgendwie sagen, nee, das ist jetzt verteufelt oder so etwas. Das nimmt einem keiner mehr ab. Das ist einfach zu fern von der Lebenswelt.
Die Gründe für einen Kirchenaustritt. Ein Beitrag von Susanne Babila. Der Gottesdienstbesuch lässt nach, aber es gibt religiöse Rituale, die gefragt sind, gerade in unsicheren Zeiten wie der Corona-Pandemie oder der wirtschaftlichen Krise. Ein gefragtes Ritual ist der Segen, der als Bestärkung und Zuspruch gesehen wird. Inzwischen hat die evangelische Kirche jenseits von Gemeindestrukturen für Menschen, die wenig Nähe zur Kirche haben, mehrere Anlaufstellen in verschiedenen Städten für Segenshandlungen eingerichtet, also Segensbüros und Servicestellen. Und die sind offen für alle. Es gibt auch nicht religiöse Segen, die nichts Kirchliches haben und trotzdem Hochkonjunktur, wie beispielsweise Blessing Way für Schwangere. Ein Beitrag von Michael Hollbach.
Der Segen hat nicht erst seit der Corona-Krise Konjunktur. Er ist wiederentdeckt worden. Nicht nur von den Kirchen, nicht nur von frommen Christinnen und Christen, sagt Julia Knob, Professorin für katholische Dogmatik in Erfurt.
Ich glaube, der Segen ist ein Bedürfnis, das sehr weit verbreitet ist und in der Grundform religiös ist, aber sehr offen sein kann. Also einfach das Bedürfnis, anerkannt zu sein, Gutes zugesagt zu bekommen, auch Sinn symbolisch darzustellen. Dafür muss man ja kein Christ sein und nicht kirchliche Erfahrung haben.
Die Kirchen haben das Bedürfnis aufgegriffen. Die evangelische Kirche hat mehrere Anlaufstellen für Segenshandlungen etabliert. In Nürnberg heißt sie Servicestelle Segen, in Hamburg St. Moment und in Berlin Segensbüro.
Das Segensbüro ist sozusagen eine Vermittlungsagentur bei Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen und anderen Segenswünschen, sagen wir. Wir wollen niedrigschwellige Zugänge bieten für Menschen, die irgendwie einen Taufwunsch vielleicht für ihr Kind oder sich selbst haben, aber keinen konkreten Kontakt weder zu einer Pfarrerin noch in eine Gemeinde.
Pfarrerin Susanne Kachel leitet mit einer Kollegin das Projekt, das in der Genezareth-Kirche im angesagten Schillerkiez in Neukölln verortet ist. Die Segensprojekte wollen bewusst jenseits der klassischen Gemeindestrukturen agieren, erläutert die Hamburger Theologin Emilia Handke.
Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass uns viele Kirchenmitglieder nicht so einfach über die Gemeinden finden. Viele wissen gar nicht, zu welcher Gemeinde sie eigentlich gehören. Und viele wissen auch gar nicht, was die Kirche so an geistlicher Kreativität zu bieten hat.
Zu dieser geistlichen Kreativität gehören im Berliner Segensbüro auch Angebote wie eine Hundesegnung in der Genezareth-Kirche. Dort wurden Kerzen für verstorbene Hunde angezündet. Ein Profifotograf lichtete kostenlos Herrchen und Frauchen mit ihren Lieblingen ab. Oder am Valentinstag eine Verlosung für ein Dinner mit Paarsegnung zum Dessert.
Die Menschen, mit denen wir Kontakt haben, sind begeistert, dass Kirche sich auch so anders zeigt.
Wobei das Segnen mehr bedeutet als ein geistliches Symbol. Oft steht es auch in Verbindung mit einem seelsorgerlichen Gespräch.
Das, was ich wahrnehme bei den Menschen, die ich segne, ist ein Gesehenwerden. Und es tut gut, ausgesprochen zu haben, worum es geht, was gerade meine Situation ist. Vor einer Zeugin ja auch. Und dann diesen Moment wirklich zu spüren. Manche sind so berührt, dass sie Tränen in den Augen haben.
Susanne Kachel bietet auch persönliche Segnungen an. Für Paare in Krisen, inklusive Segensbändern.
Das kennt man auch aus dem Buddhismus. Mache ich so ganz gern Segensbändchen und dann werden da Knoten reingeknotet. Für die eigenen Wünsche oder Themen, die wichtig sind. Für das, was vor Gott gebracht wird, wofür es einen Segen geben soll. Das ist so ein kleines Ritualelement.
Die Segensagenturen sind offen für alle und fast alles. Emilia Handke ist Leiterin von Kirche im Dialog, einem Projekt der evangelischen Nordkirche. Sie betont, eine Kirchenmitgliedschaft oder ein religiöses Bekenntnis würden nicht abgefragt.
Na, ich glaube, Gott ist so ein Sammelbegriff für ganz vieles, ja. Das, was Christen Gott nennen, nennen andere vielleicht eine Sehnsucht, dass es etwas gibt, das die Welt im Innersten zusammenhält oder der Wunsch danach, dass es irgendetwas gibt, was ja ein tieferer Sinn dieses ganzen Daseins ist. Und ich würde sagen, wir können großzügig mit dem Begriff umgehen. Wichtig ist, glaube ich, dass man bei uns als Kirche spüren kann, dass im Rahmen dieser Rituale oder aller Begegnungen wir unsere Kraft von diesem Gott her beziehen und diesen Gott in der Welt aufleuchten lassen wollen.
Gerade in Zeiten wie diesen, mit den Folgen der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine, sei ein Zuspruch sehr wichtig, sagt Carola Schirle von der Servicestelle Segen in Nürnberg.
Das hat schon auch mit so einem Gefühl von Schutzsuche zu tun, die Unverfügbarkeit der Welt in besonderen Zeiten. Und da wünschen sich Menschen ein Wort, eine Zuwendung.
Schon im Alten Testament findet sich Gottes Zusage an Abraham.
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.
Ein Segen, das verheißt Schutz und Geborgenheit. Ein Wunsch, der die Menschheitsgeschichte durchzieht. Im 19. Jahrhundert zum Beispiel waren Wandtücher mit dem gestickten sogenannten göttlichen Haussegen sehr beliebt.
Wo Glaube, da Liebe. Wo Liebe, da Friede. Wo Friede, da Segen. Wo Segen, da Gott. Wo Gott, keine Not.
Die katholische Kirche blickt auf eine lange Tradition ihrer Segenshandlungen. In einem liturgischen Buch, dem Benediktionale, sind 99 mögliche Segenshandlungen für den deutschen Sprachraum festgehalten.
Segnung des Adventskranzes, Segnung des Johannesweines, Blasius-Segen, Segnung einer Fahne, Segnung eines Amtsgebäudes, Segnung einer Feuerwehr, Segnung einer Wasserreinigungsanlage, Wettersegen, Kräutersegnung am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel, Segnung der Gräber, Feuersegnung.
Ich habe gelernt, wir segnen keine Sachen,
sagt Jochen Arnold, evangelischer Theologe im Michaeliskloster in Hildesheim. Die Protestanten würden nur Menschen und Tiere segnen. Und dennoch könne man von den Katholiken etwas lernen.
Die Sehnsucht nach Segen und nach geistlicher Begleitung, nach einer positiven Energie, sage ich jetzt mal, das ist bei ganz vielen Menschen ausgeprägt. Und da merke ich, hat unsere protestantische Kirche einen Riesennachholbedarf. Dadurch, dass wir als Kirche des Wortes oftmals das sinnlich Rituelle vernachlässigt haben, entdecken wir jetzt zum Glück oder haben es entdeckt, diese Formen des Segens besser.
Segnung des Weihwassers, Segnung eines Marienbildes, Segnung eines Heiligenbildes, Segnung eines Rosenkranzes, Segnung von Kerzen, Segnung von Sterbekreuz und Sterbekerze, Segnung jeglicher Dinge.
Segenshandlungen sind kleine Rituale. Und Rituale erfahren gerade in unsicheren Zeiten eine große Nachfrage. Die Münsteraner Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger.
Es gibt eine Sehnsucht nach Ritualen und es gibt eine Sehnsucht danach, das zu erleben, was Rituale eben leisten, nämlich zu erfahren, auch emotional, dass man mit seinem individuellen Leben nicht völlig isoliert ist, sondern dass man eingebettet ist in etwas, das größer ist als man selbst und das eben das eigene Leben transzendiert. Und das ist ursprünglich natürlich ein religiöses Anliegen, aber das gibt es natürlich auch jenseits des religiösen Glaubens und der religiösen Glaubensgemeinschaft.
Ein Beispiel für viele alternative, nicht-kirchliche Segensangebote, der Blessing Way, den die Hamburgerinnen Inken Arnzen und Katrin Michel für Schwangere anbieten.
Die Frau, die schwanger ist, die kann sich das entweder wünschen oder sie organisiert es selber. Und dann ist so der Sinn dahinter, dass an dem Tag sie wirklich gefeiert wird. Also es wird die Schwangerschaft gefeiert, es wird der Körper der Frau gefeiert, man nimmt Kontakt zum Baby auf. Also es ist quasi wie heiraten, nur mit den besten Freundinnen.
Die Idee des Blessing Way gehe auf ein Ritual der Navajo zurück. Man habe das Konzept adaptiert und umgewandelt, sagt Yogalehrerin Katrin Michel.
Es geht viel darum, die Frau nochmal zu stärken, also sie wirklich in die Kraft zu bringen und ihr zu vermitteln, sie kann dieses Baby auf die Welt bringen, weil ihr Körper macht so unglaublich wunderbare Sachen. Da entsteht ein Leben und viele Frauen haben einfach ja, Sorgen und Ängste, was gerade die Geburt angeht. Deswegen ist es auch so unglaublich wertvoll, sich Zeit zu nehmen, um da nochmal hinzugucken. Aber es geht auch nochmal ganz viel darum, dass ein geschützter Raum entsteht für die Frau, wo sie sich öffnen kann, wo sie nochmal Ängste den Menschen mitteilt, die ihr ganz nahe stehen.
Für diesen Blessing Way haben die beiden Frauen kleine Rituale entwickelt. So kann die werdende Mutter ihre Ängste auf ein dünnes Papier schreiben.
Und dann darf die Schwangere das noch anzünden und dann fliegt es so wie in die Luft und die Ängste und Sorgen sind dann draußen in der Welt, sind dann aber auch aufgelöst worden und das hinterlässt ja die meisten Frauen total befreiend.
Katrin Michel erklärt,
da entsteht auch dann diese Stärkung der Frau, dass sie sich wahrnimmt als absolute Geburtsgöttin. Und das ist auch so ein Anliegen von uns, dass sich Frauen für das, was sie machen, was sie sind, dass sie sich feiern. Und viele Frauen kriegen in einem Blessing Way dann auch einen Blumenkranz aufgesetzt. Ganz viele, das passiert für die das erste Mal im Leben. Und die sind dann im ersten Moment erstmal so, huch, darf ich mir das erlauben, dass ich jetzt hier die Göttin bin?
Segen als Zuspruch für ein gelingendes Leben, als Verheißung von Geborgenheit, als eine geistliche Quelle ist immer stärker gefragt, selbst bei Menschen, die mit Gott und den Kirchen hadern. Und so konkurrieren die Kirchen auf dem Markt der Rituale mit anderen alternativen Angeboten. und hoffen zugleich, dass der Segen auch für sie selbst ein Segen sein wird, bei dem Versuch, neue Kontakte zu knüpfen zu jenen Menschen, die sich im Grenzbereich der Kirchen bewegen.
Sehnsucht nach Segen, Rituale mit und ohne Kirche, ein Beitrag von Michael Hollenbach. Für weite Teile der alevitischen Gemeinschaft ist ihr Glaube, der Alevismus, eine islamische Konfession, aber es gibt auch immer mehr Stimmen, die den Alevismus als eine eigenständige Religionsgemeinschaft verstehen. Aus religionswissenschaftlicher Sicht ist der Alevismus eher eine synkretische, synkretistische Glaubensrichtung. Es fließen auch spirituelle und philosophische Elemente mit ein, die nicht islamisch sind. Ihre religiösen und kulturellen Traditionen und Riten unterscheiden sich von denen der islamisch-sunnitischen. Ein Beispiel dafür ist, alevitische Gottesdienste finden nicht in der Moschee, sondern in einem Jamhaus, einem Versammlungsort statt. Und da ist es auch üblich, dass Frauen und Männer gemeinsam an solchen religiösen Zeremonien teilnehmen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei auch die alevitische Musik, gespielt auf der Balama, auf der Langhals. Laute. Dieses traditionelle Saiteninstrument ist unverzichtbar bei einem Jam, einer rituellen Zusammenkunft. Mechtelt Klein hat sich mit einem alevitischen Musiker getroffen.
Im Alevitentum wird regelmäßig das sogenannte Jam-Ritual ausgeführt. Männer und Frauen treffen sich in einem Versammlungsraum zum Gottesdienst. Dort sitzen sie im Kreis zusammen, einander zugewandt. Ein Geistlicher leitet die Zeremonie und der Sakir spielt auf einer Langhalslaute, der Balama, und singt dazu.
Sakir ist derjenige, der im Ritualen bei der Jam-Zeremonie das begleitet, musikalisch begleitet. Und ohne die musikalische Begleitung findet das nicht statt.
Sagt Josef Cetin. Er hat viele Jahre lang in Geesthacht bei Hamburg in der alevitischen Gemeinde seine Dienste angeboten. Heute tritt er auch auf vielen Kulturfestivals auf. Aber für alevitische Gottesdienste ist er weiter gefragt. Er hat alte und moderne alevitische Dichtungen vertont und singt meist auf Türkisch. Zum Beispiel dieses religiöse Lied von Aşık Daimi, der im 20. Jahrhundert gelebt hat. Zusammengefasst geht es darum.
Er berichtet von der Liebe zu Gott. Also ich bin der Spiegel des Universums, denn ich bin ein Mensch. Ich bin der Ozean der Wahrheit, denn ich bin ein Mensch.
Weiter heißt es im Lied, der Mensch und die Wahrheit sind eins. Was du suchst, findest du im Menschen. Der Mensch besteht aus Erkenntnissen, denn ich bin ein Mensch. Ich könnte die Tora schreiben, die Bibel in Verse fassen, den verborgenen Gehalt des Korans erfühle ich, denn ich bin ein Mensch. Das Lied heißt Spiegel des Universums und so klingt es von Josef Cetin interpretiert.
Kainat sana inasıyım madem ki ben bir insanım. Hakkın varlık deryasıyım madem ki ben bir insanım.
In dem sakralen Lied wird erzählt, wie sich Gott in seiner Schöpfung spiegelt, wie seine Liebe allgegenwärtig ist. Es gibt demnach keine Trennung zwischen Schöpfung und Gott im alevitischen Glauben. Das ist das mystische Element.
Wir glauben daran, dass Gott in allem steckt. In der Natur, im Menschen, in den Tieren. Alles, was wir sehen und fühlen. Ja, also ohne diese Dichtung, ohne diese Klänge, die wir haben, also ich rede jetzt von den Aleviten jetzt, ne, würden wir nicht beten können. Wir würden es nicht fühlen.
Die Musik ist zentral für die alevitische Gemeinschaft und entsprechend wird Gott auch als gegenwärtig in der Musik verstanden. Solche Lieder können bei Versammlungen der Aleviten im Jam-Ritual gespielt werden. Eine der wichtigsten Zeremonien dabei ist der Semach-Tanz. Das ist eine Art getanztes Gebet.
Semach ist ein besonderes Gebet bei den Aleviten. Dazu drehen sich die Betenden während der Jam-Zeremonie mit den Klängen vom Balama im Kreis. Das Wort Semach bedeutet Himmelsgewölbe. Also während des Zemach-Gebets drehen sich die Teilnehmer zu den Klängen von der Saz. Und das erinnert so an die Wanderung der Planeten um die Sonne, an die Bewegung der Erde, an die ständige Veränderung der Natur und an den Kreislauf im gesamten Kosmos.
Es gibt verschiedene Tzemach-Lieder. Dieses beginnt mit den Worten, dass der gesamte Kosmos sich im Tzemach-Tanz vollzieht. Es geht darum, dass die Liebe im Zentrum der Religion steht. Josef Cetin beginnt ganz langsam. Später wird der Rhythmus schneller.
Bütün evren Tzemach döner, aşkından güneşler yanar.
Männer und Frauen drehen sich gemeinsam zu der Musik im Kreis, um ein leeres Zentrum und um die eigene Achse. Der Tzemach ist meist der Abschluss der religiösen Versammlung.
Wie gesagt, also Alevitentum ist ja auch beeinflusst von der islamischen Lehre, das kann man nicht verneinen. Aber es ist nicht nur das, ne? Also es hat auch sehr viele alte Traditionen und Kulte und Elemente. Und genau, das ist ein Tzemach von Sivas. Gine dert dertli iniliyorsun heißt das. Das sind so Inhalte, was wir eigentlich immer betonen. Also Gleichberechtigung, Brüderlichkeit. Also es gibt auch solche Schriftzüge oder Sätze im Alevitentum. Das größte Buch zum Lesen ist der Mensch.
Der Mensch steht im Zentrum der Religion und die gegenseitige Achtung. Auch in den religiösen Liedern geht es um eine egalitäre Haltung. Frauen und Männer sind gleich, keiner steht über dem anderen. Der Musiker Josef Cetin.
Bei den religiösen Liedern geht das eher darum, dass man sich selbst kontrollieren soll und sollte und dass die Akzeptanz da ist, dass man jeden gleich sieht und sich jetzt nicht irgendwie sehr groß aufpusht oder so. Und deswegen hat man auch in der alevitischen Lehre keine Mission, ne? Also was man erfüllen muss und keine Pflichten. Also es ist alles auf freiwilliger Basis.
Das gilt für Fasten der Aleviten genauso wie für die Teilnahme an religiösen Ritualen. Toleranz gegenüber anderen Religionen und Konfessionen wird betont. Das Ziel am Ende ist die Gotteserkenntnis. In der Gemeinschaft im Djem gilt es sich Gott, genannt Haag, innerlich ganz zuzuwenden und eins zu werden. Und diese Differenzen der Menschen, Alter, Geschlecht, Herkunft, werden im Tzemach-Gebet rituell aufgehoben. Ein guter, vollkommener Mensch zu werden, das steht am Ende aller Bemühungen. Ego, Habgier, Ehrgeiz sind zu überwinden, damit die Seele gereift zu Gott zurückkehren kann. Die Musik kann dabei helfen, die Einheit mit Gott durch das Gefühl erfahrbar zu machen.
Traditionelle alevitische Musik auf der Langhalslaute Balama, ein Beitrag von Mechthild Klein. Unsere Sendung geht für heute zu Ende. Das war's von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Heute Abend ab 20.10 Uhr hören Sie aus Religion und Gesellschaft das Feature Verzauberung der Welt, Entzauberung der Welt, Religion im säkularen Zeitalter von Nietzsche bis Habermas von Klaus Englert. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und anschließend mit der Sendung Agenda.